Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Das ist der Fokus mit der Anna Meier. Guten Abend. Bei ihm dreht sich alles um die Sprache. Und die benutzt er manchmal mit scharfer, aber immer mit scharfsinniger Zunge. Wenn es um die Schweizer Verbohrtheit geht oder um die Vergammelung der Sprache. Und natürlich auch, wenn er jetzt im Max Frischjahr immer wieder über den grossen, verstorbenen Schriftsteller referiert. Mein Gast ist der Peter von Matt, emeritierter Literaturprofessor, Germanist, Publizist und Präsident der Max Frisch Stiftung. Peter von Matt, zum Auftakt des Max Frischjahr ist vor 10 Tagen Sondermünzen rausgekommen. Sie zeigt Max Frisch ein bisschen hemdsärmelig mit einer Pfeife im Maul. Gefällt sie Ihnen?
Ja, die ist so, wie so Münzen halt sind. Die ist schon recht. Das ist immer schwierig, wenn ein Mensch, den man kennt hat, oder ein Mensch, der sehr präsent ist in seinem Gehabe, wenn er da quasi stilisiert wird auf einem so einen Traditionszeichen, wenn eine Münze ist. Das gibt natürlich immer eine Art Verfremdung. Aber es ist ganz, ganz attraktiv gemacht.
Also Sie haben ja auch eine Rede gehalten bei der Präsentation von dieser Münze. Sie haben natürlich auch ein Exemplar bekommen. Was machen Sie damit?
Ich habe es in einen Schrank hineingetan. Ich weiß nicht, man kann mit solchen Sachen kann man nicht viel machen. Ich schenke dir das einmal irgendeinem Enkelkind oder so.
Der Max Frisch war ja ein Künstler, der gelesen und vor allem auch hat verstanden werden. Er war aber auch als eitler Mensch bekannt. Hat es ihm selber gefallen, dass er auf einer Sondermünze verewigt wird?
Ich glaube nicht, dass ihm das besonderen Eindruck gemacht hat. Er ist ja, man kann ihn nicht einfach als eitel bezeichnen in einem unzweideutigen Sinn. Er war sich selber gegenüber sehr skeptisch gewesen. Er ist natürlich, wie jeder Schriftsteller, sehr am Erfolg von seinen Büchern interessiert gewesen. Das ist aber eigentlich nicht Eitelkeit, sondern das ist eine Art von Professionalität. Ein Bauer hat auch gerne schöne Herdöpfel, oder? Und ist wegen dem nicht eitel, sondern will einfach schöne Herdöpfel. Und ein Schriftsteller will gute Bücher und will, dass die Bücher gelesen werden. Er hat schon sehr immer sich geachtet auf die Reaktionen ihm gegenüber. Er war auch empfindlich gegen Attacken und insbesondere ungerechtfertigte Attacken. Die sind doch immer auch wieder passiert. Also gerade zum Beispiel, wenn er eine bestimmte Meinung vertreten hat und dann nachher hat man ihn sofort psychologisiert und hat gesagt, der sagt das ja nur, weil er selber so und so einen ist. Also man ist nicht auf das Argument eingetreten, sondern man hat sozusagen Psychologie von dem, der das sagt, hergezogen und durch das die Aussage entwertet.
Aber er war in dem Fall auch sehr sensibler.
Das war er schon, ja. Und das hängt wahrscheinlich auch mit der Profession des Schriftstellers zusammen. Mhm.
Sie haben ihn gut gekannt, Max Frisch. Über das möchten wir später auch noch reden. Jetzt, das Max Frisch-Jahr feiern wir ja das Jahr. Er hätte im Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert. Aber was ich noch spannender finde, am 4. April, seinem 20. Todestag, dürfen Banksafe aufgemacht werden, wo noch unveröffentlichte Manuskripte drin sind. Was erwartet Sie dort für Text?
Also er hat selber ein Verzeichnis angefertigt in der Stiftungsurkunde, wo er aufgezeichnet hat, was da gesperrt ist für 20 Jahre, bis 20 Jahre nach dem Tod. Und das sind vor allem Briefwechsel mit der ersten Frau, Briefwechsel mit der Ingeborg Bachmann, noch andere private Briefwechsel und ein Manuskript, wo heisst Berliner Journal, wo man aber nur kann spekulieren, was da etwa drinnen steht. Und das muss das, alle diese Materialien, das ist ja nicht einfach so eine Art Wühlkiste, wo nachher die Öffentlichkeit herumnoschen kann, sondern das muss zuerst archivarisch bearbeitet werden, das muss überprüft werden, wie das mit dem Persönlichkeitsrecht ist von Leuten, die da erwähnt werden. Also, das ist jetzt nicht einfach eine harte Sensation, die da an dem betreffenden Tag passiert.
Sie aber sind ein glücklicher Mensch, kann man so sagen, nämlich als Präsident von der Max Frisch Stiftung, dürfen Sie als Erster auch die Texte lesen?
Also ich wäre eigentlich viel glücklicher, wenn ich nicht Präsident von der Max Frisch Stiftung wäre. Das kann ich schon sagen.
Wieso denn?
Das ist nicht so eine einfache Sache. Und jetzt geht es, aber es ist ja jahrzehntelang, fast 30 Jahre lang ist das ein Knöt und ein Kreuz gewesen. Wir sind nie mit, nicht zum Sterben und nicht zum Überleben gewesen. Man hat zu wenig Geld hinten und vorne. Man hat immer wieder schauen, wie bringt man das über die Runden. Und
aber Sie machen es schon weiter?
Ja, ich mache es schon weiter, aber nicht mehr ewig.
Ein Kreuz, haben Sie vorhin gesagt, Sie waren Amix, Präsident der Max-Frisch-Stiftung, Sie, Peter von Matt. Ich nehme an, nicht nur wegen dem Geld, sondern vielleicht auch wegen der fehlenden Anerkennung. Es hat ja gerade letztes Jahr eine grosse Polemik um Sie gegeben, weil Sie unautorisierte Texte von Max Frisch, seine Entwürfe zu einem dritten Tagebuch, veröffentlicht haben. Es gibt Leute, allen voran den Literaturwissenschaftler Adolf Muschk, die finden, man hätte die nicht dürfen veröffentlichen, weil der Max Frisch sich dort rücksichtslos mit sich selber und dem Tod und dem Zerfall, seinem Zerfall auseinandersetzt, sich zeigt als alter Mann, der mit Impotenz und Alkoholproblemen und Problemen mit seiner damaligen Geliebten zu kämpfen hat. Warum haben Sie diesen Text veröffentlicht?
Ja, ich habe es eigentlich, als ich das gesehen habe, hat mich der Text sehr fasziniert. Er ist sich selber gegenüber rücksichtslos, das war er immer schon gewesen. Und wenn er sagt, er sei Alkoholiker, dann muss man das auch immer im Kontext von all diesen anderen Aussagen nehmen. Wenn er sagt, er könne nicht mehr schreiben, dann muss man das anschauen, was er gleichzeitig schreibt. Und dann sieht man, dass er einen ist, der sehr wohl kann schreiben.
Sie selber haben den Max Frisch auch schon als schutzlos bezeichnet, Peter von Matt. Gerade wenn man jetzt die Entwürfe zu einem dritten Tagebuch liest, geht man total einig mit ihnen. Aber gerade darum fragt man sich ja auch, hätte man ihn nicht auch vielleicht eben schützen müssen? Oder ist es Recht von der Öffentlichkeit, dass man schonungslos alles zu lesen bekommt, was so ein grosser Schriftsteller halt hinterlässt?
Ja, ein Autor ist ja nicht einfach nur ein privater Mensch. Ein Autor ist eine öffentliche Figur. Und die Öffentlichkeit hat ein Interesse an seinem Werk, die Forschung hat ein Interesse an seinem Werk. Und insofern sind auch da private Äußerungen von einem anderen allgemeinen Interesse als bei irgendeinem Mann oder einer Frau, die sonst weiter nicht aufgefallen ist oder sichtbar worden ist. Solche Texte haben eine grosse Bedeutung.
Sie, Peter von Matt, haben Max Frisch auch persönlich kennt, können uns auch ein Bild vermitteln, wie wir den Schweizer Schriftsteller vielleicht nicht kennen. Ich stelle mir Sie beide vor, wie Sie politisiert haben in der Kronenhalle zu Zürich. Ist es da immer um harte politische Diskussionen gegangen oder eben auch mal um ganz normale Alltagssachen?
Ja, ja, der Max Frisch ist ja, ist ein sehr ein heiterer Mensch gewesen, ein fröhlicher Mensch, ein genussfähiger Mensch. Aber der Frisch ist ja nicht einer gewesen, der immer die Kronenhalle. Die Kronenhalle hat ihn entweder gestört. Er war viel lieber in kleinen Beizen gewesen. Bei einem Italiener oder so. Er musste sehr gut sein, auf das hat er sehr geachtet. Der Wein musste gut sein. Er ist ein Kenner gewesen in diesen Sachen und hat sich auch etwas eingebildet auf seine Kennerschaft im Bereich der Genüsse. Aber sonst sind das einfach interessante Gespräche gewesen über das, was jemand gelaufen ist. Und das ist nicht immer irgendein Gericht über Gott und die Welt gewesen und über Politik. Und man ist auf politische Fragen gekommen, so wie man auch auf ganz anderes Zeug gekommen ist.
Jetzt haben Sie ihn kürzlich als armen Keib bezeichnet, den Max Frisch. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, es zirkulieren so viele verschiedene Bilder über den Mann. Oder? Und in der Schweiz hat sich so eine Meinung durchgesetzt, er sei eigentlich ein arroganter Nörgler gewesen. Er sei eingebildet gewesen und er sei hochnäsig gewesen. Und das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht. Er hat die Mitte von seiner Existenz ist eine unglaubliche, verzehrende Sehnsucht nach Glück und nach dem Vollkommenen und nach dem Vollkommenen Dasein gewesen. Und das hat er immer wieder gesucht. Und das ist immer wieder gescheitert. Und er ist ein Mann gewesen, der auch unglaublich gelitten hat in seinem Leben. Er ist nicht einer gewesen, Frauen gegangelt hat und sie nachher weggerührt hat und einfach die Nächste wieder geholt hat, sondern er hat jedes Mal bei diesen verschiedenen Ehen und Liebesbeziehungen, die er hatte, hat er eigentlich immer gehofft, das ist die ganz grosse Liebe auch.
Und trotzdem war er nie wirklich glücklich gewesen.
Es war schon glücklich. Es hat bei dieser Zeit, ich meine, der Liebschaft mit der Ingeborg Bachmann, das war ein grandioses Glück gewesen, auf beiden Seiten. Das war nicht einfach von Anfang an nur irgendeine Beziehungshölle gewesen. Und auch mit der Marianne Frisch, die er geheiratet hat, das sind Zeiten von einer grossen, intensiven eine Seligkeit gewesen, also eine gemeinsame Welterfahrung und Weltbereisung. Nein, das war schon gewesen. Er ist ein sehr glücksfähiger Mann gewesen. Auch in den Beziehungen war er glücksfähig gewesen. Es hätte einfach immer mit der Zeit irgendwann wiederkehrt und das müsste man von Fall zu Fall beurteilen. Er hat nie einfach die Schuld bei diesen Beziehungskatastrophen immer nur bei den Frauen gesucht. Er hat sie auch nicht nur bei sich allein gesucht, aber er hat sich eigentlich von Anfang an, seit seinem ganz frühen Werk, wo ja zum Teil gar nicht richtig zur Kenntnis genommen wird, hat ihn das einfach immer ganz leidenschaftlich beschäftigt, was passiert zwischen Mann und Frau.
Das klingt für mich auch nach einem ganz leidenschaftlichen Mensch, der sehr intensiv lebt, der viele Höchst erlebt, aber dann eben auch Tiefs. Hat er auch eine depressive Seite gehabt?
Eine depressive Seite jetzt nicht im Sinn von einer pathologischen Veranlagung, aber natürlich von schweren Bedrückungszuständen und von Verzweiflungszuständen und von Not und Angst, ja, Angst weiss ich nicht, aber auf jeden Fall der Gegenzustand zu Glück und Vollkommenheit, den hat er ebenso reichlich ausgeschöpft.
Er hat ja alles eigentlich leidenschaftlich gelebt und laut. Er hat sich immer gerne auch dezidiert in die Schweizer Politik eingemischt. Er ist einer der unerbittlichsten Kritiker auch von der Schweiz. Trotzdem ist es ihnen wichtig, dass man ihn eben nicht nur in Erinnerung behalten als ein Mensch, der immer an unserem Land rumgenörgelt hat. Wie soll er denn in Erinnerung behalten werden?
Er hat das lange gern gehabt. Er war ein leidenschaftlicher Schweizer gewesen. Das hat er mir bei der ersten Begegnung schon gesagt. Er war ein analytischer Kopf gewesen, bei allem, was gegangen ist, ob das Politik betrifft oder ob das Gesellschaft betrifft oder ob das Theater betrifft oder ob das die Architektur betrifft. Er war ein Beobachter gewesen, ein Analytiker, und er hat, was ihm begegnet ist und was für ihn wichtig war, das hat er studiert. Und er hat das verstehen und hat begreifen, wie es funktioniert. Und wenn er gesehen hat, dass etwas falsch funktioniert oder dass etwas auf faulen Abmachungen basiert oder dass gelogen wird, dass man den gleichen tut, man hat diese Meinung oder man hat diese Haltung und im Grunde genommen ist einfach ein Interesse dahinter, ein kommerzielles Interesse, geht es eigentlich um Geld, aber man hat das kaschiert mit patriotischen Phrasen. Danach hat er versucht, das Ergebnis von dieser Analyse auch zu formulieren und öffentlich darüber zu reden. Das haben viele Leute natürlich nicht so gern.
Vielleicht lernen wir den Max Frisch jetzt in dem Max Frisch-Jahr auch noch besser kennen. Es erscheinen diverse Bücher. Eins ist «Mein Name ist Frisch», das Buch von ihrer Frau, «Begegnungen mit dem Autor und seinem Werk». Dass ihre Frau das Buch geschrieben hat, ist das von Anfang an klar gewesen, weil eigentlich haben auch sie den Max Frisch gut gekannt. Hat man da am Familientisch diskutiert, wer jetzt das Buch veröffentlichen
darf? Nein, das ist... ich meine, wir sind ja beide Germanisten und wir haben das immer unabhängig voneinander gemacht. Also wir haben eigentlich, wenn es irgendwie gegangen ist, nie gemeinsam auftreten, weil das könnte so eine Rolle Konflikt geben. Jetzt bei dem Frischjahr hat sich's einfach ergeben. Sie hat ja immer wieder, seit vielen Jahren, immer wieder über Frisch geschrieben. Sie hat ihn auch persönlich kennt. Er hat sie sehr geschätzt. Er hat ihr gegenüber das auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Und jetzt hat sie mit dem Verlag zusammengefunden. Sie will die Sachen einmal zusammenstellen und will das dann auch entsprechend einleiten und mit Erinnerungen verbinden. Und jetzt ist das ja naheliegend, dass das halt in dem Frischjahr rauskommt, und weil ich bei der Stiftung bin und mit dem allem zu tun habe, gibt es jetzt halt so eine Art Doppelpräsenz in diesem Jahr, aber das wird nachher sich dann wieder ein bisschen verflüchtigen.
Haben Sie nicht so gerne offenbar. Beatrice Vollmatt ist ja auch Literaturkritikerin. Haben Sie Ihr Buch «Mein Name ist Frisch» auch dürfen kritisieren?
Ja, wir haben schon darüber geredet und so. Und sie hat gefragt, ob ich das so machen soll. Also das ist bisherige Sache, das ist einfach ein Gesprächsthema, wo man irgendwelche Zweifel, je nach der eigenen Erfahrung, der eine hat dem mehr Erfahrung, der andere hat dem mehr Erfahrung, das ist eigentlich nie ein grosses Problem. Das ist so eine Art Werkstatt. Das sind so Werkstattgespräche.
Werkstattgespräche. Die Sprache also als Ihres Werkzeug. Wunderschöne Metapher. Peter Vollmatt, Sie haben ja eine gewisse Gemeinsamkeit mit dem Max Frisch. Auch Sie vertreten gerne eine dezidierte öffentliche Meinung, wenn es um die Schweizer Politik geht, wie er das auch gemacht hat. Warum Sie das so vehement machen und was Sie von der Gewalt gegen Politiker halten, über das reden wir gerade. Zuerst hören wir uns eines von Ihren mitgebrachten Musikstücken. Es ist ein klassisches vom französischen Pianist und Komponist Erik Satie. Warum von ihm?
Ich war verschiedene Mal längere Zeit im Ausland. Einmal in Berlin, einmal in Kalifornien, einmal in Paris. Und dann habe ich jeweils also zwei, drei Tonbänder gehabt, die eigentlich immer gelaufen sind. Immer die gleichen, habe ich immer wieder abgelassen. Und ich hatte durch das mit diesen Komponisten bin ich so in eine ganz enge Beziehung gekommen. Und als ich in Berlin war, für ein Jahr habe ich immer die Satie-Bänder abgelassen. Und darum habe ich jetzt gedacht, es wäre schön, wieder ein so ein Satie-Stück zu hören. Thank you.
Eidgenossin Nummer 5, interpretiert von Daniel Varsano, komponiert von Erik Satti, ein Musikstück, das von unserem heutigen Fokusgast, Peter Vommat, mitgebracht worden ist. Peter Vommat, Erik Satti, der französische Pianist, hat neben der Musik noch eine andere Leidenschaft gehabt. Er hat gerne philosophische Gedankensplitter, sogenannte Aphorismen, veröffentlicht, wo er gerne hat, politikkritisch unter die Lupe genommen hat. Sie halten sich ja auch nicht mit ihrer Meinung zurück, zum Beispiel wenn es jetzt um die Europafrage geht oder Ausländerthemen in der Schweiz. Sehen Sie sich auch als eine Art politisches Gewissen von der Schweiz?
Nein. Nein, also das ist es. So ein grosses Wort. Das ist, ich habe natürlich auch als Literaturwissenschaftler habe ich mich ganz intensiv mit der Geschichte von der Schweiz befasst, über die Literatur, weil ich gesehen habe, dass die Literatur, die Schweizer Literatur im 18. Jahrhundert, vor allem im 19. Jahrhundert, auch im 20. Jahrhundert, ganz, ganz eng mit der politischen Geschichte von der Schweiz verbunden war. Das hat sich auch gemerkt, ich kann diese Bücher gar nicht verstehen, wenn ich nicht weiss, was politisch gelaufen ist. Und dann habe ich mich also auch, das betrifft auch auch Deutschland und Österreich, und dann habe ich mich natürlich müssen in die historischen Vorgänge von diesen verschiedenen Epochen hineinknüllen und um können zu studieren, wie dieser Text mit dem politischen Hintergrund, mit diesen politischen Entwicklungen, mit diesen politischen Katastrophen zusammenhängt. Und so bin ich auch im Zusammenhang mit der Schweiz auf diese Fragen gekommen und das ist dann weitergegangen im 20. Jahrhundert und geht weiter in der Gegenwart. Also mich interessiert auch heute sehr stark, wie verhält sich die Literatur, die heute geschrieben wird, zu dem, was in der Politik geht.
Der Max Frisch, aber auch der Friedrich Dürrenmatt früher und heute, sie stehen ja schon aber auch für eine Generation von Intellektuellen, sind es vorher gesagt, wo die Literatur und Politik sehr eng verknüpft war. Jetzt die junge Garde der Autoren, die sträubt sich ein bisschen. Im Gegenteil, man hört auch immer wieder als Begründung, die Schweiz sei intellektuelle feindlich. Künstler, die sich in Politik einmischen, würden scharf attackiert. Erleben Sie das selber auch?
Also, ein Intellektueller Findlichkeit gibt es in der Schweiz. Man kann sagen, es gibt in der Schweiz eine deutliche intellektuelle Findlichkeit, aber man kann nicht sagen, die Schweiz als Ganze ist intellektuell findlich. Es gibt eine Strömung, es gibt auch politische Positionen und politische Kräfte, die das ausnutzen wollen, das ist immer sehr einfach, wenn man die Intellektuellen, die kann man mit zwei, drei Wörtern, kann man die als volksfremd und der Bevölkerung fremd herstellen. Und es ist auch so, wenn einer etwas sagt, einer von diesen Intellektuellen etwas sagt, wo in den Leuten nicht ganz passt, der kommt das sofort. Der ist halt auf dem höheren Ross und der hockt in seinem Elfenbeinturm und so. Das sind also Animositäten und Gereiztheiten, die können manipuliert werden. Aber das darf man nicht generalisieren. Das ist nie so gewesen, dass die Schweiz als Ganze einfach so aus Dumpfbacken bestanden hat, wo jeder, der schreiben und lesen kann, schon als eine Art Volksfind betrachtet hat. Das ist nicht wahr. Die Schweiz ist ein grundsätzlich und mehrheitlich ein sehr Intelligenzland.
Aber jeder, der lesen und schreiben kann, kann zum Beispiel im Internet gerade eine Reaktion geben. Und gerade im Internet ist ja zu beobachten, dass fast schon eine anti-intellektuelle Hetze in den Kommentaren stattfindet. So tun es einige Autoren auf jeden Fall betiteln. Und sie sagen sogar, das Internet sei das neue Feuilleton. Wie haben Sie das gemeint?
Das Internet ist neue Form, neue Dimension von der Öffentlichkeit, wo ihre Vor- und ihre Nachteile hat, wo ich zum Beispiel überhaupt noch nicht beurteilen kann. Ich bin auch nicht einer, der jetzt alle die Möglichkeiten, die das Internet heute bietet, was jetzt Kommunikation betrifft oder auch Diskussion betrifft, mitmachen. Das interessiert mich eigentlich auch nicht, mit allen Leuten über alles zu reden. Ich habe da gar kein besonderes Bedürfnis. Aber dass sich auch für die Literatur sehr vieles verändert hat, durchs Netz, durchs Internet, auch für Bücher, das ist ganz klar, aber wir sind da in einem stürmischen Prozess, in dem wir eigentlich überhaupt noch nicht irgendwie ein abschließendes Urteil bilden können. wir fahren da auf einer Kutsche mit, wo wir nicht wissen, wohin die fährt.
Für was nutzen Sie das Internet?
Also ich brauche es weitgehend für Mail, für E-Mail-Verkehr. Und ich brauche es als Informationsort, Informationsquelle, wenn ich schreibe, um mich zu informieren, bis zu Rechtschreibfragen, zu Wortschatzfragen und so weiter. Ich bin ständig irgendwie, schaue ich etwas nachher im Netz. Aber sonst beschränkt sich meine Kommunikation eigentlich ja, auf einen E-Mail-Verkehr, der auch noch eigentlich immer noch eine relativ traditionelle Form ist.
Lesen Sie selber aber auch Reaktionen, die jetzt zum Beispiel auf Ihre Artikel kommen?
Ja, kommt darauf an, wenn's, ich lese die schon, wenn die, wenn mir jetzt jemand schreibt oder so. Und, das interessiert mich auch, aber wenn jetzt zum Beispiel da irgendeine so eine grosse Mais losgeht, da habe ich die einfach aufgehört zu lesen, ich habe das dann einfach nicht mehr gelesen.
Haben Sie keine Angst, Ihre Meinung frei zu äußern?
Nein, ich bin ja nicht einer, der ich bin ja kein Propagandist und kein Prediger und ich formuliere in der Regel nicht extrem aggressiv.
Aber wenn man jetzt anschaut, was dem SVP-Politiker Hans Fehr passiert ist vor einer Woche, vor der Albis-Gütli-Tagung, er ist von Linkseltern verschlagen worden, da kann ich mir vorstellen, dass schon eine Angst kann aufkommen vor der freien Meinungsäußerung auf einer Website von Indymedia. Ist später zum Beispiel gestanden, man habe eigentlich gehofft, dass er den Angriff nicht überlebe. Es klingt für mich, wie wenn jetzt ein neues Kapitel an Gewalt aufgegangen wäre gegenüber auch Politikern und Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und eben auch eine politische Meinung vertreten. Wie werten Sie den Angriff?
Ja, das würde ich jetzt, ein bisschen mit Vorsicht so Sachen. Also man darf nicht jeden Satz, den irgendeiner irgendwo sagt, nachher immer zu extrem gewichten, sondern man muss das in einem grösseren Kontext sehen. Gerade die Möglichkeit vom Internet, jetzt sofort etwas herzufetzen oder irgendeine Ekla zu formulieren, die zu deren gehört auch, dass man das zuerst auf einen einzigen ein bisschen sich setzen. Natürlich ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass die öffentliche Gewalt irgendwann auch im politischen Zusammenhang noch zunehmen kann. Ich glaube nicht, dass es eine akute Gefahr ist. Aber wir sind eben doch in einer Situation in der Schweiz heute, wo die Politik eigentlich nicht mehr richtig miteinander redet. Sie lärmen sich gegenseitig nur noch an. Wir haben also keine politische Sprache mehr, keine einheitliche politische Sprache mehr in der Schweiz, wo man damit kann wirklich miteinander reden und diskutieren, sondern wir haben eigentlich zwei politische Sprachen. Die eine ist die herkömmliche und die andere ist so eine Art eine reduzierte. Ein reduziertes Idiom, wo etwa 4, 5 Kernbegriffe hat und die kommen immer die gleichen, die werden nicht diskutiert. Die Kernbegriffe, das sind die Schlagworte, mit denen operiert man ständig und ständig, die werden einem eingekämmert, aber sie werden nie hinterfragt. Und das gibt's sowohl links wie rechts. Gibt's der Schlüsselbegriff, den niemand darf berühren? Das sind einfach die absoluten Kampfrufe und Schlachtrufe. Und mit Schlachtrufe kann man nicht das Gespräch führen über Schlachtrufe. Und das, was ich fürchte, ist, dass der politische Dialog Schaden leidet. Und je mehr der politische Dialog Schaden leidet, umso grösser wird die Gefahr, dass er ersetzt wird durch etwas anderes. Wenn eine Drohung von öffentlicher Gewalt gibt, dann nachher ist es dort, wo ist die Einfallstelle dort, wo keine Kommunikation mehr funktioniert.
Und dort fängt dann Gewalt an. Ich hatte Todesangst, so ist der SVP-Politiker Hans Fehr zitiert worden. Vor allem seine Partei agiert ja regelmässig mit den Ängsten vom Volk. Und das funktioniert auch. Gerade in einem sicheren, wohlhabenden Land wie uns erstaunt das aber. Woher kommt die Angst, die uns Schweizer offenbar derart aufreibt, dass wir darüber so erreichbar sind?
ja, die Gesellschaft verändert sich, die Städte verändert sich, die Grossstädte verändert sich. Wir haben eine relativ grosse Einwanderung. Wir haben eine Einwanderung von Leuten, die anders aussehen. Wir haben eine Einwanderung von Leuten, die eine andere Religion haben. Und diese Religion ist verbunden mit dem ganzen Problem vom internationalen Terror. Das ist ganz klar, dass das Beunruhigung schafft, dass das Unsicherheiten gibt, dass das Angst gibt in der Bevölkerung, Angst in bestimmten Situationen. Ich nehme mich da nicht aus. Ich wohne selber in der Agglomeration, ich fahre mit dem S-Bahn-System hin und her und umeinander.
Vor was haben Sie Angst?
Ich habe nicht direkt die Angst, dass einer auf mich losgeht, aber ich weiss, dass ich anders schauen, wenn so eine Gruppe da steht oder so eine Gruppe und ich muss da durch. Wobei ich da eine gewisse Erfahrung habe und ich habe auch nie, bisher nie, wenn ich zu jeder Tages- und Nachtzeit komme, ich einmal heim oder gehe, fahre ich weg. Und, ich bin nie nur eine Sekunde irgendwie in einer Bedrohungssituation gewesen. Also ich habe nicht in dem Sinn eigentlich Angst. Aber die Veränderungen von der gewohnten Welt, wenn das, was die Leute gewohnt sind, sich verändert, dann entstand immer Problem. Und dann entstand Ängste. Und die Ängste kann man natürlich politisch bewirtschaften. Oder man kann sie politisch rational angehen. Mhm. Und erklären, was geht und erklären, was muss gemacht werden. Dass irgendeinen in einem anderen Eis aufs Dach gibt, das ist nie zu vermeiden. Das hat es immer schon gegeben. Früher ist mehr geschlägelt worden. Als ich Kind war, bin ich überzeugt, ist auf der Straße und auf der Gasse vor den Beizen mehr geschlägelt worden, als heute geschlägelt wird.
Haben Sie selber auch geschlägelt?
Ich habe nie geschlägelt. Ich bin da nicht begabt. Ich wäre sofort davon gerannt.
Aber Sie haben vorhin gesagt, ich wohne auch in der Agglomeration von Zürich und da schaut man schon noch genau an. Haben Sie das Gefühl, die Stanz, wo Sie aufgewachsen sind, ist die Welt noch heiler? Weil die Leute, die abstimmen, das sind ganz viele Leute, auch die auf dem Land leben, die auch über die Angst erreichbar sind.
Ja, die Leute realisieren, dass sich die Schweiz verändert und dass die Welt sich verändert. Und es ist ja sehr aufschlussreich, dass je weiter weg die Leute sind von diesen Prozessen, den Veränderungsprozess, umso schärfer sind die politischen Reaktionen. Also Muttertal, wo wahrscheinlich das Missionsnegerli der erste Schwarze war und der einzige Schwarze, der dort je auftaucht ist, die haben mit 80% da für die fremdenfindliche Initiative gestimmt. Und in der Grossstädte selber ist das vollkommen anders rausgekommen. Also das zeigt, dass das nicht eine Frage von der akuten, realen Bedrohung ist, sondern dass das ein Fantasieproblem ist. Das Fantasieproblem, wie werden bestimmte Informationen, bestimmte Beobachtungen aufgenommen, wie werden sie verarbeitet und wie werden sie medial und politisch bewirtschaftet. Mhm. Das ist das Problem. Aber es ist auch sehr schwierig, zum Beispiel jedes Stadt-Land, die Differenz einfach so zu ziehen und zu sagen, die Stadt ist Zürich, und Bern und Basel und das Land und alles, was weit hinten um Albis ist zum Beispiel, das ist schon wieder Land. In der ländlichen Gegend, oder was wir so bezeichnen, angeblich ländlichen, sind ja alles Agglomerationen, in diesen Gegenden sind die gleichen Differenzen auch wieder vorhanden. Also ein Hauptort in der Innerschweiz reagiert schon wieder anders als drei Dörfer weiter weg im Tal hinten. Also das sind, das kann man jeweils in den Abstimmungsresultaten, ich studiere die immer sehr ganz genau, zwar von Ort zu Ort, kann man das sehr genau feststellen. Und das ist interessant und das muss man auch feststellen, das muss man auch beobachten.
Ich möchte mit Ihnen aufs Land reisen, als nächstes, und zwar auf Spurensuche. Wir gehen dort hin, wo Sie, Peter von Matt, herkommen. Wir wollen herausfinden, wie Sie zu dem Wort- und weltgewandten Kopf geworden sind, die Stanz aufgewachsen, über Ihre Heimat, auch die Sprache und die Vergammelung von dieser Sprache. Reden wir gerade hier im Fokus. Vorher hören wir ein weiteres Musikstück an. Und das hat mich zuerst ein bisschen überrascht, so auf den ersten Blick. Habe ich gedacht, ein Intellektueller, der Volksmusik hört, interessant. Dann habe ich es aber genauer angeschaut, und Huyässler, Sie nennen sich selber Grenzgraser, der bei der Fixierer-Fraktion für rotglühende Köpfe sorgt, während die Entwickler-Fraktion Sie als Morgenröte am monochromen Ländlerhimmel beklatscht. Wie sind Sie auf diese Musik gestossen?
Ja, ich habe die eine gehört und die eine gesehen, und die haben mir unglaublich gefallen. Ich habe ein Stück gehört von denen, wo die Verbindung von traditioneller Volksmusik und moderner Musik, moderner Kunst versucht und durchführt. Und das hat mich fasziniert, weil das auch in einer bestimmten Bewegung, in einem bestimmten Trend entspricht.
Huyässler, Galopp 1177. Auf der Homepage von der Huyässler steht, typisch für die erzkatholisch verschriene Innerschweiz lebt auch hier die Gilde der Volksmusikanten vornehmlich in festen Bindungen, Kapellen oder Ähnlichem. Andererseits ist die Gegend seit mindestens 100 Jahren auch ein Hort der musikalischen Promiskuität. Mitunter treibt es jeder mit jedem, und so entstanden auch die Huyässler. Peter von Matt, emeritierter Literaturprofessor, auch Sie kommen genau aus dieser Innerschweiz, sind Stanz aufgewachsen. Ist das Feld von der Literatur, die Welt von den Büchern für Sie als Bub auch so eine Sprießende gewesen, wie sie da von der Musikseite gezeigt wird?
Ja, für mich ist, ich bin in den Büchern und unter den Büchern aufgewachsen. Ich komme aus einer alten Buchhändlerfamilie. Mein Ururgroßvater hat schon Buchhandlung gegründet, Buchdruckerei, Buchbinderei. Und das Haus, wo er gewohnt hat, in dem bin ich aufgewachsen. Dort war eine Buchhandlung drin, eine Papeterie drin. Daneben war die Buchbinderei, ein Steinwurf, zwei, drei Steinwürfe weg, eine Druckerei. Ich bin im Bewusstsein aufgewachsen, in einer Buchwelt zu gehören, und bin mit Büchern aufgewachsen. Das ist ein sehr grosses altes Haus. Und der Estrich war noch voll von Büchern, die mein Vater und meine Onkel gelesen haben als Buben. Und wir sind jeweils dort irgendwelche Schränke aufbrechen und haben dann die Bücher runtergeschleppt und haben die gelesen. Also ich bin wirklich in einer Art Bücherwelt aufgewachsen.
Mögen Sie sich noch erinnern als erste Buch, das Ihnen so richtig den Ärmel genommen hat?
Der Ärmel, ja, ich habe natürlich so viele Bücher gelesen, das könnte ich jetzt nicht mehr sagen, welches das erste war, Das allererste Buch, das ich gelesen habe, heisst «Peterli, die Geschichte eines Wellensittichs». Und es war stinklangweilig. Aber ich habe also so lang, ich kann mich noch erinnern, wie langsam das ich gelesen habe. Ich habe quasi eine Zeile nach der anderen gelesen, weil ich einfach noch nicht konnte. Flüssig lesen, das war einfach in der ersten Klasse, wo man die Buchstaben überhaupt zur Kenntnis genommen hat. Aber nachher habe ich natürlich wie die anderen auch Karl May gelesen und so. Auf Karl May bin ich sehr abgefahren. Und,
der Winnetou.
Ja, Winnetou und all die anderen.
Lesen Sie heute auch noch so viele Bücher?
Ja, ich bin immer... Ich lebe immer mit Büchern in der Hand. Und, meistens ist man ja an einer Arbeit, ist man an einem Text, den man schreibt. Und für den braucht man wieder die Bücher. Oder man schreibt in dem Text über Bücher, dann muss man die wieder nachschauen, muss sie wiederholen. Man muss jedes Buch, das man darüber schreibt, wenn man es schon 20 Mal gelesen hat, muss man es noch einmal lesen, weil man kann nur über Bücher schreiben, aus der unmittelbaren Begegnung mit dem Text. Weil jedes Buch, jedes Mal, wenn man es liest, ist es ein anderes Buch. Und das muss man in Rechnung stellen.
Also für jemanden, der in einer Bücherwelt aufwächst, ist es natürlich dann fast naheliegend, dass er dann den Weg weitergeht. Sie sind Literaturprofessor an der Uni Zürich, haben mehrere Generationen von Studenten in die Welt entlassen, mit der Hoffnung, dass...
Ja, mit der Hoffnung, dass etwas genützt hat, was ich gemacht habe. Ich habe mich eigentlich immer, ich glaube, das kann ich schon sagen, ich habe die Arbeit immer sehr ernst genommen an der Uni und ich habe mich immer extrem gründlich vorbereitet. Ich habe praktisch während der ganzen Zeit an dieser Uni, wenn ich Samstag, Sonntag durchgearbeitet und um die Mendungsvorlesungen und die Mendungsseminare gut können, durchzuführen. Es ist mir schon darum gegangen, diesen Leuten etwas von dem beizubringen, was Literatur ist und Literatur kann und was man mit der Literatur kann machen. Mhm. Aber man hat natürlich nie die geringste Ahnung, was mit dem passiert, was man rauslässt. Oder? Es ist also... Das ist der Altersunterschied. Das sind Leute, die kommen in einer ganz anderen Lebenssituation an die Uni. Die kommen am Anfang vom dritten Lebensjahrzehnt mit einer immensen Aufnahmefähigkeit, aber voll auch von Schwierigkeiten, von Problemen, von Unsicherheiten im Leben gegenüber. Soll ich so machen? Soll ich anders? Soll ich das? Soll ich dieses? Und die müssen sozusagen ihre überhaupt ihren Lebensweg auf einen langsam finden und wir das dann kombinieren mit der Wissenschaft, die sie studieren. Und da kann natürlich, ich habe die Erfahrung gelegentlich gemacht, dass irgendein Satz, den ich neben ihnen gesagt habe, nur aus dem Moment, aus irgendeiner Behauptung, die ich in die Welt gesetzt habe, die ich 5 Minuten später schon wieder vergessen habe, dass einer gekommen ist nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren und gesagt hat, ich vergesse nie, Sie haben einmal in der Vorlesung das und das gesagt. Und auf dem weiss ich nicht mehr. Aber das sind die Momente, wo man irgendwie eine Wirkung entfaltet, wo man selber keine Ahnung hat davon.
Die Sprache, sie hat sein Leben lang beschäftigt, fasziniert, aber auch aufgewühlt. Und die Sprache, die verändert sich laufend. Per Handy oder im Internet wird die Sprache ja, sagen wir, amputiert. Man kürzt ab, man flechtet Bilder in Sätze, schreibt Schweizerdeutsch mit dem Englisch oder Sekundenslang. Tut Ihnen die Veränderung oder, wie Sie auch sagen, die Vergammelung von der Sprache weh?
Es gibt sicher Vorgänge, wo man diesen Begriff brauchen kann in der Öffentlichkeit, zum Teil auch in bestimmten Medien, auch in den Printmedien, gibt es eine Art von Nachlässigkeit in der Sprache gegenüber, wo mir nicht so gefällt. Aber grundsätzlich fasziniert mich Sprache natürlich auch als ein Prozess. Und Sprache ist ja etwas, was sich immerzu verändert. Keine Generation reden so, wie ihre Grosseltern geredet haben. Ich rede nicht mehr so, wie meine Grosseltern geredet haben. Meine Enkelkinder, die ich jetzt mit ihnen rede, Die redet, ja gut, die sind, da ist jetzt der Altersunterschied so gross, aber die werden das, eine andere Sprache reden, als ich geredet habe.
Verstehen Sie noch, Ihre Enkel?
Ja, sehr gut. Ja, ja. nein, da gibt es ja keine Verständigungsprobleme. Aber ich meine jetzt, die, wo ich aufgewachsen bin, Stannes, hey, ist in dem Dorf, hat der alte Herkömmliche, nicht Waldner Dialekt, absolut flächendeckend ist der gesprochen worden. In meiner Klasse, in der Schulklasse, hat es vielleicht zwei, drei gegeben, die so ein bisschen zürchert haben oder ein bisschen einen Berner Einschlag hatten. Aber sonst haben alle den alten Walder Dialekt geredet. Und heute fällt es mir auf, wenn einer da noch redet, wenn ich Stanz bin. Wenn ich höre, dass einer oder dass zwei miteinander so redet, wenn ich früher immer geredet habe.
Wieso reden Sie heute nicht mehr den schönen, urchigen Nicht-Walder Dialekt?
Ja, das ist das Problem von diesen Dialekten. Alle sagen, sie hätten so gerne Dialekt. Aber sobald man, wenn man sich nicht mindestens partiell anpasst in dem Dialekt von der Umgebung, dann wird man so zu einem Ausstellungsgegenstand, oder? Dann wird man ständig darauf angesprochen. Und das ist etwas, was ich einfach nicht aushalten.
Aber das ist ja noch spannend, dass Sie das sagen, dass man sich anpassen mit der Sprache. Weil Sie haben auch mal gesagt, wenn man im Beisein von Deutschen und Österreichern ausschließlich Dialekt redet, dann sagt man unkoppelt, bäuerisch und stillos. Jetzt sagen Sie ja eigentlich gerade das Gegenteil, dass man sich eben auch sprachlich anpassen von aussen, wenn man neu mit so einer kommt.
Nein, wenn ich sage, man soll mit einem Deutschen Hochdeutsch reden, sage ich ja, man soll sich anpassen.
Ja, aber oder? In der Schweiz, wir reden ja davon, in der Schweiz, dass ja, wenn ein Deutscher in der Schweiz ist, dann sollte ja er sich eigentlich anpassen.
Oder? Nein, wenn er es nicht kann. Das ist ja nicht eine Frage, wenn er, wenn, oder was ich mehrfach die Erfahrung gemacht habe. Das Kollege von mir, ich komme von Deutschland an die Uni, Kollege oder Kollegin. Und die gehen in ihre Sprechstunde mit Schweizer Studenten und die Studenten kommen rein und reden Schweizerdeutsch mit diesen Professoren. Die müssen sagen, darf ich Sie bitten, könnten Sie nicht Hochdeutsch reden, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich kann mit Ihnen nicht ein wissenschaftliches Gespräch führen, wenn ich nie ganz sicher bin, was Sie sagen und was Sie meinen. So etwas geht einfach nicht. Es ist ja nicht so, dass der Dialekt Sprache von der Schweiz ist und Hochdeutsch Sprache von der Deutschen, sondern Hochdeutsch ist Sprache von der Schweizer und Dialekt ist auch Sprache von der Schweizer. Wir haben eine Sprache, die zwei Formen hat und die sind parallel und gleichzeitig. Stellen Sie sich eigentlich vor, eine Woche lang in der Schweiz und es gibt nur allen Printmedien, allen Medien, überall, jedem Laden, alles, was angeschrieben ist, alles wäre nur in Dialekt angeschrieben. Es wäre der ganze Wirtschaft würde zusammenbrechen, man würde das nicht einen Tag lang aushalten. Mhm. Das ist ein Teil von, wir wachsen in die beiden Sprachformen hinein. Wir wachsen in die Dialekte hinein, die sich verändern. Wir wachsen in eine Hochsprache hinein, die sich verändert. Hochsprache ist halt Schriftsprache, ist Sprache ist die geschriebene Sprache, wo ein grosser Teil von der absolut wesentlichen Kommunikation passiert. Und die beiden, das ist die ganz, eine ganz spannende Situation, dass wir das haben. Wir haben zwei Formen und die brauchen wir unterschiedlich brauchen und einsetzen. Und beide haben eine immense Bedeutung, sie haben auch einen immensen Reichtum. Der Dialekt ist ja nur so reich und von Dorf zu Dorf anders, weil er nicht geschrieben wird. Mhm. Wenn eine Sprache geschrieben wird, wird sie reguliert, wird sie normiert und verliert ihre Vielfalt. Und wenn wir nur den Dialekt hätten in der Schweiz, müssten wir ja den Dialekt auch schreiben. Also müssten wir regulieren, also müssten wir Diktat schreiben, müssten wir einen Einheitsdialekt schaffen, wie Bündner jetzt versucht. Und Bündner hat das Problem mit ihrem Einheitsrätoromanisch, was einige nicht lösen können. Das wäre bei der Schweiz noch ein viel grösseres Problem. Stellen Sie sich vor, man müsste zwischen Basler, Berner, Zürcher und Walliser Dialekt einen Einheitsdialekt schaffen, halt damit man eine Schreibsprache hat. Das wäre eine absolute Katastrophe. Darum haben wir die grosse Chance, dass wir die zwei Formen haben. Aber das grosse Problem ist, dass sich in der Schweiz die Meinung seltsam verbreitet, dass der Dialekt unsere eigentliche Sprache und das andere sei irgendetwas Fremdes. Aber die beiden gehören zu uns, das ist wie Milch und Brot. Oder? Ich kann ja nicht Milch und Brot gegeneinander ausspielen.
Aber das Hochdeutsche ist die geschriebene Sprache. Und ist es nicht eine Art auch vielleicht Napoleon-Komplex gegenüber den Deutschen? Und darum reden wir vielleicht mit den Deutschen nicht gerne in ihrer Sprache, weil man sie ja nicht richtig kennt. Da fallen Sätze wie zum Beispiel «Ich habe kalt» und da lacht der Deutsche schon, weil er sagt natürlich «Mir ist kalt». Wieso lernen wir sie denn nicht richtig
das in der Schule? Das Hochdeutsche ist auch eine gesprochene Sprache in der Schweiz. Das Hochdeutsche ist in breitem Mass, in ganz wichtigen und zentralen Bereich vom Leben eine gesprochene Sprache. Wir haben ein eigenes Hochdeutsch, wir haben ein Schweizer Hochdeutsch. Und wenn ich im Schweizer Hochdeutsch sage, ich habe kalt, dann ist das eine reguläre Form vom Hochdeutschen, die ich darf in der Schweiz brauchen. Und wenn die Deutschen lachen, die lachen gar nicht so furchtbar, aber dann sollen sie lachen. Natürlich ist es komisch für sie, aber zwischen dem Schweizer Hochdeutschen und dem Hochdeutschen, das Hochdeutsch Deutschland ist auch nicht allen Orten gleich. Es gibt ein bayerisches Hochdeutsch, ein württembergisches Hochdeutsch, ein Berliner Hochdeutsch, ein hannoveranisches Hochdeutsch. Die unterscheiden sich sehr stark. Und wenn Sie auf Wien gehen, ist das noch ein gewaltiger Unterschied. Der Verstand dort ist ja in der Metzg. Jedes Plätzchen hat einen anderen Namen als bei uns. Aber das, wir dürfen das Hochdeutsch nicht so runter. Abschrauben und Abschätzung behandeln, nur weil wir ein Diktat schreiben müssen. Nur weil wir im Dialekt nie ein Diktat schreiben müssen, ist doch nicht das Hochdeutsch schuld, dass wir dort einen roten Strich bekommen haben und Fehler zusammengezählt worden sind. Das Hochdeutsch tut uns ja die ganze Welt auf. Wir haben vorher vom Lesen geredet. Kind, ich sehe das jetzt wie meine Enkelkind, die fangen an zu lesen, die tauchen die in eine wunderbare Welt mit tollen Büchern und Geschichten und wilden Geschichten und alles. Und die lesen das auf Hochdeutsch und das ist ein Teil von ihrer Muttersprache. Und für die merken gar nicht, ob sie Hochdeutsch oder Dialekt reden. Nur wenn sie Dialekt lesen müssen, dann wäre es schwierig. Aber stellen Sie sich vor, sie müssten jetzt eines von heute alles, was sie schreiben und geschrieben in die Hand bekommen, auf Dialekt lesen. Die würden sich sehnen nach dem herrlichen, guten, alten Hochdeutsch.
Haben Sie noch nie ein SMS in Schweizerdeutsch geschrieben?
Ich habe in meinem Leben noch nie ein SMS geschrieben. Das ist eben eine von meinen Peinlichkeiten. Oder ich komme mit dem... ich bin gar nicht so erpicht auf Kommunikation. Ich bin froh, wenn ich keine Telefone bekomme. Und ich bin froh, wenn ich nicht viele Mails bekomme. Und dann tue ich möglich nach Möglichkeit nicht noch technische Apparate anschaffen, wo ich noch viel mehr Botschaften bekomme. Aber ich habe schon Mails auf Dialekt geschrieben. Ich habe da gar nichts dagegen. Das ist... ich finde das gerade auch lustig, dass die neuen Medien jetzt die Möglichkeit geben, auch eine Art ein Sprachcrossover zu betreiben. Und in dieser flüchtigen, raschen, unverbindlichen Kommunikation, wo man sagt, kommst du heute Abend dort und dort hin, dass man das halt so kann schreiben kann, wie es einem dunkt und wie man es gerne macht. Aber das darf nicht auf Kosten von der anderen, von der wirklich verbindlicher Sprache gehen.
Sie haben gesagt, Sie finden es eigentlich auch schön, wenn Sie nicht zu viel kommunizieren müssen. Finde ich nur einen spannenden Satz von Ihnen. Sie als umtriebiger Geist, können Sie auch mal nichts machen?
Ich mache eigentlich sehr gerne nichts. Ich bin eigentlich mein Leben immer ein bisschen mit einem schlechten Gewissen verbracht. Ich sage faule Sieg. Ich mich nicht. Aber es ist dann doch einiges zusammengekommen. Aber,
warum nein, ist bei Ihnen der Eindruck entstanden, Sie sagen dann Zitat faule Sieg?
Ja, ist vielleicht ein Erziehungsprodukt, oder? Aber man ist ja nie fertig, oder? Und bei der Arbeit, die ich habe, und bei der Arbeit, die ich habe, bin ich nie fertig. Ich will immer fertig sein und dann nichts mehr zu tun haben. Und dann lebe ich immer im Bewusstsein, das hast du noch nicht gemacht und das hast du noch nicht gemacht. Und irgendwann denke ich, blase mir doch, ich mache jetzt einfach nichts und nichts mehr und Schluss und fertig. Und dann kommt wieder die seltsamste Erfindung der Menschheit, nämlich schlecht gewissen, wo der einem sagt, bist du ja faul, dass ich jetzt das und das mache.
Und dabei sollte man einfach mal auch geniessen können.
Ja, ja, das kann ich natürlich schon auch.
Peter Vommer, Germanist und Publizist und Präsident von der Max-Frisch-Stiftung. In diesem Jubiläumsjahr werden wir sicher sein oder andere geflügelte Wort von Ihnen noch hören. Danke für die Stunde Fokus. Der Alfred Brendel spielt Schubert, haben Sie uns als letztes Stück mitgebracht. Ich wünsche einen wunderbar besinnlichen Abend Ihnen und natürlich allen, die zuhören.
Danke vielmals.
Ich bin Anna Meier, auf Wiederhören.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.